Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Bei den EU-Agrarmilliarden zählt momentan vor allem eines: Fläche. Wer viele Hektar hat, bekommt viel Geld. Ob sich das künftig ändert, darüber sprechen wir gleich. Entscheiden diese Woche das EU-Parlament und die Agrarminister. Wir sprechen gleich darüber, welche Rolle Klima und Ökologie bei den Subventionen spielen könnten. Außerdem geht es ins ländliche Frankreich. Die Regionen kritisieren das Corona-Management des französischen Zentralstaates. Und wir sprechen über die Konferenz der Drei-Meeres-Initiative, in der die 12 östlichen EU-Staaten gemeinsame Infrastrukturprojekte umsetzen wollen. Ginge es allein ums Geld, dann wäre die Europäische Union größtenteils eine Verteilmaschine von Agrarsubventionen. Mehr als ein Drittel des EU-Haushaltes geht für die Landwirtschaft drauf. Und das soll nach dem Willen der Politik auch erst einmal so bleiben. Nach welchen Kriterien die knapp 390 Milliarden Euro künftig an die Bauern ausgeschüttet werden, das könnte sich allerdings ändern. Umwelt- und Klimaschutz sollen im nächsten EU-Haushalt eine größere Rolle spielen. In welchem Umfang, sprich wie viele Vorgaben die Europäische Union den Bauern bei Umwelt und Klima machen will, das dürfte sich in dieser Woche entscheiden. Denn heute verhandeln nicht nur die EU-Agrarminister über die gemeinsame Agrarpolitik, sondern auch das Europaparlament. Ende der Woche könnte eine Entscheidung da sein. Harald Grete ist Professor für Agrarpolitik an der Humboldt-Uni Berlin und Vorsitzender des Agrarbeirates beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, ob er in dieser Woche mit einem Durchbruch für eine klima- und umweltfreundlichere Landwirtschaft rechnet.
Ich gehe davon aus, dass man sich im Ministerrat voraussichtlich einigen wird und eine gemeinsame Linie abstimmen. Ich würde das allerdings nicht als Durchbruch für eine klima- und umweltfreundliche gemeinsame Agrarpolitik betrachten. Weil alles das, was an Kompromissen im Raum steht, an möglichen Kompromissen, eigentlich bei weitem nicht ausreicht, um dem aktuellen Handlungsbedarf angemessen zu begegnen.
Dann lassen Sie uns über eine Kompromisslinie mal sprechen im Europäischen Parlament, das ja auch in dieser Woche entscheidet. Da zeichnet sich ein Kompromiss ab. Eine Mehrheit der Abgeordneten will, dass ein Drittel der Direktsubventionen an Umwelt- und Klimaprogramme geknüpft werden sollen, sogenannte Eco-Schemes. Ist das ein wichtiger Schritt?
Das ist in der Tat ein wichtiger Schritt. Bisher ist es ja nur so, dass der Kommissionsvorschlag diese Eco-Schemes freiwillig vorsieht. Und in welchem Umfang die Mitgliedstaaten sie dann umsetzen, ist völlig offen. Es gibt auch nicht wenig Mitgliedstaaten, die dafür plädieren, das gar nicht verpflichtend zu machen. So ein Budget herauszugreifen und zu sagen, das soll für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden, wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass wir insgesamt immerhin mehr als 50 Milliarden Euro jedes Jahr in der gemeinsamen Agrarpolitik verteilen. Und da ist 30% des Gesamtbudgets dann gar nicht so viel. Denn der Rest wird überwiegend eingesetzt für relativ wenig an konkreten Zielen orientierte pauschale Flächensubvention.
Und auch hier sagen Sie, wäre.
Ja, das wäre. Wir haben, wie gesagt, wir haben Mitgliedstaaten, die deutlich weniger fordern, bis hin zu gar nicht. Der deutsche Kompromissvorschlag, zumindest nach dem, was wir diese Woche der Presse entnehmen können, liegt bei 20%. Das ist schon mal deutlich weniger. Es ist noch unsicher, ob im Ministerrat diese 20% durchgehen. Und das ist einfach zu wenig. Also aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt ja viele Räte und Beiräte in Deutschland und auch auf europäischer Ebene, die Empfehlung machen zu dieser Agrarpolitik. Und da muss man einfach sagen, es gibt keinen Grund für pauschale Flächensubventionen, außer die Erbringung von Gemeinwohlleistungen. Und das heißt, das, was wir da zurzeit haben, diese 100%, die müssen langfristig zu 100% eingesetzt werden für gesellschaftliche Ziele. Und da 70% zu belassen, in der heutigen Form von Direktzahlung, das wird ja festgeschrieben für weitere 7 Jahre. Das ist bedauerlich.
Es steht ja bei den Direktzahlungen, die ja, wie Sie ja sagen, immer noch der Maßstab sind, eine Kappungsgrenze im Raum. Sehen Sie da Möglichkeiten für einen Kompromiss?
Diese Kappungsgrenze halte ich grundsätzlich für Unsinn. Da wäre dann so ein bisschen kosmetisch die Auswüchse der Direktzahlung kaschiert. Natürlich ist es so, dass wenn man pauschale Flächensubventionen hat, dass dann diejenigen besonders viel kommen, die viel Flächen bewirtschaften. Und da will man dann sozusagen bei den Betrieben, die besonders groß sind, abschneiden. Das hilft aber auch nicht wirklich, weil es am Ende aufgrund vieler Ausnahmeregelungen nur wenige Betriebe sein werden, wo man abschneidet. Und außerdem die Frage der Betriebsgröße für die Umwelt- und Klimawirkung relativ irrelevant ist. Statt dort zu kappen und diese Direktzahlung sozusagen hier und dort ein wenig zu reparieren, sollte man sagen, wir nehmen das Geld und honorieren damit Leistung, wie das in den Eco-Schemes und auch in anderen Teilen der Agrarpolitik, in der sogenannten zweiten Säule, das Modell ist. Und wer dann diese Leistung erbringt, der soll das Geld bekommen, ob das nun große Betriebe sind oder kleine Betriebe.
Wer ist denn aus Ihrer Sicht der größte Blockierer?
Das ist schwer, das so eindeutig zu gruppieren. Insgesamt kann man feststellen, dass die Ost- und Südosteuropäer deutlich geringeres Interesse daran haben, Budgets für die Agrarumweltpolitik festzuschreiben. Aber auch in dem westlichen Teil der Europäischen Union gibt es viele, die gerne viel über Agrar-, Umwelt- und Klimaschutz reden, aber de facto auch ganz froh sind, wenn ein Großteil der Subventionen in den pauschalen Flächensubventionen bleibt. Insofern wäre ich vorsichtig damit, sozusagen aus den geäußerten Statements von Ministerinnen und Ministern so eindeutig abzulesen, wie die wirklichen Positionen sind. Insgesamt sind es vor allen Dingen diejenigen in den Mitgliedstaaten, die das gegenwärtige System erhalten wollen, also ein Interesse daran haben, dass hohe Subventionen für landwirtschaftliche Flächen gezahlt werden. Das sind Bodeneigentümer und auch ein zu großer Teil der Landwirtschaft, wo das bisher so eingeschätzt wird, dass das für sie eine langfristig sinnvolle Politik ist.
Also Sie sehen da wirklich schwarz?
Ja.
Das sagt Harald Grete, Agrarexperte an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihm sprach ich über die Woche der Entscheidungen bei der Agrarreform der Europäischen Union. Regionen gibt es in Frankreich, 13 in Europa und 5 in den Überseegebieten. Und sie alle wollen im französischen Zentralstaat eine größere Rolle spielen. Nach der jüngsten Gebietsreform sind die Regionen größer geworden und damit auch selbstbewusster. Das hat sich in den ersten Jahren von Emmanuel Macrons Präsidentschaft auch in Gegenwehr gezeigt, weil Paris sie nicht immer auf Augenhöhe hat mitreden lassen. Doch seit der neue Premierminister Jean Castex heißt, ist das Klima besser geworden. Dringend nötig, denn die Corona-Krise reißt Wunden auf. Nicht jede Entscheidung aus Paris wird in den Winkeln des Landes für gut befunden. Und das hat sich auch bei der gestrigen Tagung der französischen Regionen gezeigt, die Ursula Welter im Netz für uns beobachtet hat.
Als Staatspräsident Emmanuel Macron im Sommer sein Kabinett umbauen musste, da wählte er mit Jean Castex einen Mann aus der südlichen Provinz. Kein Zufall. Castex sollte verlorenes Terrain zurückerobern und die Regionalpolitiker besser einbeziehen. Im September gelang ein Abkommen, die Regionen sollen stärker mitreden können im Krisenmanagement und beim Wiederaufbau. Um die Kritik wurde es leise, aber nicht ganz. Der Präsident der Region Auvergne-Rhône-Alpes, der Konservative Laurent Wauquiez. Diese Krise ist für mich der Beleg für das Scheitern des nationalen Krisenmanagements, denn auf regionaler Ebene sind wir schneller und effizienter. Mehr Verantwortung für die Regionen forderte auch Valérie Pécresse, Präsidentin des Regionalrats Île-de-France und Gastgeberin der diesjährigen überwiegend virtuellen Konferenz. Höllische Bürokratie habe Frankreich zu Beginn der Corona-Krise ausgebremst. Blockade auf vielen Ebenen. Bis heute sei der Argwohn daher spürbar. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos teilt diese Ansicht. Brice Tenturier, Generaldirektor des Instituts, zitierte aus einer frischen repräsentativen Umfrage. Die Franzosen sehen demnach das Krisenmanagement des Staates kritisch bis sehr kritisch. Nur 36% Zufriedene, dagegen mehr als 50% Zustimmung für die lokalen Kräfte. Frédéric Valtou, der für den französischen Krankenhausverband die Lage bewerten sollte, malte indes ein düsteres Bild angesichts von Neuinfektionen von mehr als 30.000 an einem Tag. Es könnten kaum noch wie vor Monaten Patienten mit Sonderzügen, Helikoptern, Schiffen von A nach B gebracht werden, um freie Bettenkapazitäten innerhalb Frankreichs zu nutzen. Das Krankenhauspersonal sei ausgelaugt, müde. Im Sommer habe es 30-40% mehr Eingriffe gegeben, alles, was im Frühjahr liegen geblieben war. Die Überlastung führe zu Kündigungen, das Personal werde knapp. Ein explosiver Cocktail für Frankreichs Gesundheitssystem. Die wichtigste Variable in dieser Rechnung sei nun die Fallzahl. Die müsse zurückgehen. Wenn es um Lehren aus der Krise für die Zukunft gehe, so der Chef des französischen Krankenhausverbandes, dann müssten aus seiner Sicht die Gesundheitsausgaben nicht nur national gesteuert werden. Das Elsass sei nicht die Auvergne. Und viele Franzosen merkten, dass es immer schwerer werde, einen Arzt zu finden. Ganz ohne Paris geht es dann aber auch nicht. Der langjährige Berater des Staatspräsidenten und derzeitige Europaminister Clément Beaune nannte den Regionalfürsten die Aufbausummen, um deren Verteilung es nun im Dialogverfahren gehen soll. Die Verwendung der 40 Milliarden Euro des Europäischen Aufbaufonds, die den französischen Plan von 100 Milliarden Euro ergänzen, wird mit den Regionen entschieden. Noch in dieser Woche beginne die zuständige Kommission ihre Arbeit. Über diese 140 Milliarden hinaus kämen aus Brüssel 5 Milliarden Direkthilfen für die Regionen, 4 Milliarden aus Strukturfonds, 1 Milliarde aus dem EU-Plan Gerechter Übergang, Geld für den Kohleausstieg vor allem. Aber, so mahnte der Minister, einige der Töpfe müssten binnen der kommenden 3 Jahre geleert, also angesteuert werden, man dürfe keine Zeit verlieren.
Donc, il y a de toute façon la nécessité de ne pas perdre de temps.
Gar nicht so einfach, konterten die Macher an der Basis. Manches Antragsverfahren sei schwer zu durchschauen. Einige Aufbaufonds ähnelten sich, schwer den Überblick zu behalten. Und überhaupt, so sagte der Chef des französischen Arbeitgeberverbandes MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, ein ertrinkender Kleinunternehmer interessiere sich gerade nicht für energetische Umrüstung. Der habe andere Sorgen.
Et donc je trouve ce débat un peu absurde en réalité.
Manche Debatte sei daher gemessen an der Realität einigermaßen absurd.
Frankreichs Regionen sind nicht immer einverstanden mit dem Corona-Krisenmanagement der Zentralregierung in Paris. Ursula Welter berichtete. Vor 4 Jahren haben sich die 12 östlichen EU-Staaten zur Drei-Meeres-Initiative zusammengeschlossen. Anders als es der Name suggeriert, geht es den Ländern weniger um osteuropäische Fischereipolitik als um die Großthemen der Gegenwart: Digitalisierung, Energiesicherheit, Klima und Infrastruktur. Und auch gemeinsame geopolitische Interessen spielen bei den jährlichen Treffen eine Rolle. Stichwort Nord Stream 2 und die Abhängigkeit von Russland. Seit gestern tagen die 12 Länder, teils digital, teils im Gastland Estland. Und darüber möchte ich mit Kai-Olaf Lang sprechen. Er ist Osteuropa-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Herr Lang, in der Initiative sind so unterschiedliche Länder wie das relativ wohlhabende Österreich und das ärmste EU-Land Bulgarien vereint. Welche gemeinsamen Ziele verfolgen die 12 Länder?
Naja, ihrem Selbstverständnis nach ist die Drei-Meeres-Initiative vor allem ein Vorhaben, das den Zusammenhalt der EU stärken will, indem man regionale Kooperation verbessert. Also es geht gewissermaßen um Zusammenarbeit der Länder zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria, daher auch der Name. Im Zentrum stehen dabei der Bau, die Modernisierung von Infrastrukturen, das, was man modisch als Konnektivität bezeichnet. Denn es gibt hier gegenüber Westeuropa einen beachtlichen Nachholbedarf und es bestehen große Infrastrukturlücken, vor allem in Nord-Süd-Richtung. Ich würde aber sagen, ungeachtet dieser wirtschaftlichen Aspekte hat die Drei-Meeres-Initiative aber auch eine geostrategische Dimension. Nicht von ungefähr bringen sich die USA ja auch aktiv ein.
Dann lassen Sie uns erstmal über die Infrastruktur sprechen. Da soll es ja einen Investitionsfonds geben, der von privaten Geldgebern getragen wird. Um was für Projekte geht es da?
Also die Schwerpunkte liegen im Verkehrswesen, im Energiesektor und in der digitalen Sphäre. Da sollen beispielsweise neue Transportkorridore geschaffen werden. Die Rail Baltica beispielsweise ist ein Eisenbahnprojekt, das die baltischen Staaten, die noch eine andere Spurweite haben, mit Polen, also mit Mitteleuropa verbinden soll. Die Via Carpatia ist ein Projekt von Schnellstraßen, das Litauen durch Ost-Mittel-Südosteuropa mit Griechenland verbinden soll. Datenautobahnen in Osteuropa sollen gebaut werden. Man möchte auch die Versorgungssicherheit in der Energie verbessern. Die Flüssiggasterminals, durch die dann Gas aus den USA und aus anderen Teilen der Welt importiert werden können, sollen ausgebaut werden. Wir sehen gerade bei so Themen wie Energie, Digitales, aber auch, dass es eben um Sicherheitspolitik, auch um geoökonomische und geopolitische Fragen, nicht nur um Wirtschaftliches geht.
In diesem Topf, in diesem Investitionsfonds sind 560 Millionen Euro. Kann man alles das, was Sie da gerade genannt haben, damit ansatzweise finanzieren?
Nein, also man hat ihn jetzt ein wenig aufgestockt und steht bei einer knapp einer Milliarde. Perspektivisch soll das auf 3 bis 5 Milliarden anwachsen. Aber der riesige Bedarf in der Region wird dadurch nicht gedeckt werden können. Da wird geschätzt, der IWF hat jetzt eine Studie gemacht auf über 1 Billion Euro einer Investitionslücke bei Infrastrukturen in diesem Teil Europas. Man hat aber deswegen Listen aufgestellt von prioritären Vorhaben. Und ich glaube, da kann der Fonds schon Nutzen haben, wenn man sozusagen konkrete Projekte finanziert, für die man sonst wenig oder kein Geld zur Verfügung hat. Eins ist klar, die Europäische Union wird ungeachtet der Drei-Meeres-Initiative natürlich der wichtigste Infrastrukturfinancier in diesem Teil des Kontinents bleiben.
Sie haben ja die geopolitische Ausrichtung, Relevanz ja auch schon angedeutet. Spielt für die Initiative da auch der wachsende Einfluss China eine Rolle, der ja von vielen ja auch als problematisch angesehen wird? Was will man da erreichen?
Also es geht um Russland, aber natürlich auch um China. Wir sehen vor allem an Washingtons aktiver Beteiligung, dass Ostmittel- und Südosteuropa, auch der Westbalkan und Osteuropa bedeutende Areale sind, in denen sich die Rivalität der großen Mächte abspielt. Man könnte formulieren, wir beobachten jetzt gerade eine neue Geopolitik der Infrastrukturen im östlichen Teil Europas. Die Amerikaner möchten russischen und chinesischen Einfluss in der Region eindämmen, zurückdrängen, zusammen mit ihren Partnern aus dem Ostteil von EU und NATO. Und da geht es natürlich längst nicht mehr nur um Militärisches. China ist im Osten Europas aktiv. Es gibt ein Format, das nennt sich 17+1, wo sich China mit Ländern aus der Region regelmäßig trifft. Die Seidenstraße geht durch die Region. Die Amerikaner wollen hier gegenhalten. Ein Thema, das sehr konkret jetzt ist 5G. Washington hat mit einigen Ländern bilaterale Vereinbarungen unterschrieben, die darauf abzielen, 5G stark unter dem Blickwinkel von Sicherheit zu betrachten, also de facto die Chancen von Huawei zu minimieren. Aber nicht alle Länder sind dem übrigens gefolgt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, noch ganz kurz. Also man ist sich da nicht unbedingt einig, was die Rückdrängung des Einflusses von China und von Russland angeht.
Nein, die Region ist ja sehr heterogen. Wir haben zum einen Länder wie Polen, das die eigentliche Triebkraft der Drei-Meeres-Initiative ist, die sehr stark geostrategisch denken und loyal zu den USA sind. Auch die baltischen Staaten und Rumänien gehen in diese Richtung. Wir haben aber auch andere Länder, die sehr nüchtern auf die Drei-Meeres-Initiative blicken und die einen Business-Ansatz verfolgen und sagen, naja, vielleicht ist da ein wirtschaftlicher Mehrwert bei konkreten Projekten drin, aber im Grunde kooperieren sie recht pragmatisch beispielsweise mit Russland. Der kroatische Staatspräsident blieb dem Gipfel fern. Er sagt, er sieht nicht wirklich einen Nutzen drin und meinte, die Beteiligung an der Drei-Meeres-Initiative könnte Russland und auch Deutschland wenig gefallen. Mit Blick auf Deutschland stimmt das nicht ganz. Deutschland will ja selber an der Initiative mitmachen. Aber wir sehen doch, wie divers die Region ist, gerade wenn es um den Umgang mit Russland und China geht.
Sagt Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm sprach ich über die Ziele der Drei-Meeres-Initiative, in der sich die 12 östlichen EU-Staaten der EU zusammengeschlossen haben. Vielen Dank.
Gerne.
Hier im Programm übernimmt gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Und bei ihm geht es unter anderem um Okkultismus in Berlin der 20er Jahre. Das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.